Es war ihr schon frühzeitig der Gedanke gekommen, dass sie in ihrer Position, der einer jungen Person, die in der Eingeengtheit eines mit Draht vergitterten Holzverschlages das Leben eines Meerschweinchens oder einer Elster führte, eine große Anzahl von Menschen kannte, die sich selbst dieser Bekanntschaft nicht bewusst waren. Dies bewirkte immer dann eine lebhafte, obgleich äußerst seltene und selbst dann stets nach Kräften unterdrückte Gefühlsbewegung, wenn sie jemanden hereinkommen sah, den sie, wie sie es nannte, von draußen her kannte und der sie irgendwie in der armseligen Identität ihrer Aufgabe bestätigen konnte. Ihre Aufgabe war es, zusammen mit zwei jungen Männern dort zu sitzen, mit dem zweiten Telegraphisten und dem Schalterbeamten, den Ticker zu bedienen, der andauernd in Betrieb war, Briefmarken und Postanweisungen auszuteilen, Briefe zu wiegen, dumme Fragen zu beantworten, das umständliche englische Wechselgeld herauszugeben und vor allem anderen Wörter zu zählen, zahllos wie Sand am Meer, die Wörter der Telegramme, die von früh bis spät durch den Spalt in dem hohen Lattenrost und über die überladene Ablage geschoben wurden, an der sie sich immer wieder ihren schmerzenden Unterarm stieß. Je nachdem, auf welcher Seite die Willkür des Schicksals den Menschen ihren Platz zuwies, grenzte dieses durchsichtige Drahtgitter aus oder ein, was die düsterste Ecke eines Ladens war, die im Winter kein bisschen von dem giftigen Geruch der ewigen Gasflammen durchdrungen wurde, dafür aber zu jeder Zeit von jenen Düften, die von der Existenz der Schinken, Käsesorten, getrockneten Fische, von Seife, Firnis, Paraffinöl und weiteren festen und flüssigen Stoffen ausgingen, welche sie im Lauf der Zeit vollständig an ihren Aromen erkannte, ohne dass sie je behauptet hätte, ihren Namen zu wissen. Die Barriere, die das kleine Post- und Telegraphenamt von der Kolonialwarenhandlung abteilte, war zwar nur eine gebrechliche Konstruktion aus Holz und Draht, doch die soziale, die arbeitsbedingte Abtrennung stellte einen Abgrund dar, zu dessen Überbrückung beitragen zu müssen, womöglich in aller Öffentlichkeit, ihr Fortuna durch einen höchst bemerkenswerten Streich erspart hatte. Wenn Mr. Cockers junge Männer hinter ihrer Ladentheke hervor und zu ihr herüberkamen, um eine 5-Pfund-Note zu wechseln, und die Lage von Mr. Cockers Geschäft mit der Creme aus dem Court Guide und aus den auf das aufwendigste ausgestatteten Suiten in Simpkins, Ladles und Thrupps gleich um die Ecke war so exklusiv, dass dieses vom steifen Knistern jener papierenen Embleme förmlich durchdrungen war, dann schob sie ihnen die Sovereigns auf eine Art hin, als sei der Bittsteller für sie nicht mehr als eine der vielen an ihr vorbeiziehenden und flüchtigen Erscheinungen in einer großen Prozession. Und dies tat sie vielleicht vor allem aufgrund der Tatsache jener Beziehung, die allerdings nur draußen Gültigkeit hatte, welcher sie sich mit lächerlicher Inkonsequenz anheimgegeben hatte. Sie achtete die anderen deswegen so gering, weil sie selbst sich schließlich so vorbehaltlos, so unwiderruflich Mr. Mudge auserkoren hatte. Nichtsdestoweniger war sie dennoch etwas beschämt, sich eingestehen zu müssen, dass die berufliche Veränderung des Mr. Mudge hinauf in eine höhere Sphäre, in eine Position mit mehr Macht, zwar doch in eine weniger respektable Wohngegend, eigentlich viel besser als ein überflüssiger Luxus zu beschreiben wäre, denn als die Zweckmäßigkeit, als die sie sie widerstrebend hinstellte. Jedenfalls trat er ihr nun nicht mehr den ganzen Tag lang unter die Augen, und dies verlieh ihren gemeinsamen Sonntagen ein wenig Frische, von der sie auch danach noch zehren konnten. Während der 3 Monate, die er nach ihrer Einwilligung zu einer Verlobung noch bei Mr. Cocker geblieben war, hatte sie sich oft die Frage gestellt, was es denn wohl sei, dass eine Ehe zu einer solch unbedingten Vertrautheit noch hinzufügen könnte. Dort drüben hinter der Ladentheke, deren hauptsächliche Zierde die überragende Statur von Mr. Mudge, seine besonders weiße Schürze, seine besonders dichten Locken und seine allzu deutliche Aussprache 2 Jahre lang ausgemacht hatten, war er vor ihren Augen auf- und abgegangen wie auf dem schmalen, sandbestreuten Fußboden ihrer geplanten gemeinsamen Zukunft. Sie war sich der Verbesserung ihrer eigenen Situation bewusst, die darin bestand, dass sie nun ihre Gegenwart und ihre Zukunft nicht mehr gleichzeitig leben musste. Beide waren für sie schon kaum erträglich, wenn sie sie voneinander getrennt erlebte.